Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, die Sendung für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon begrüßt Sie Odette Frey. Viele Tier- und Pflanzenarten sind bedroht. Der Biodiversität des Planeten geht es schlecht. Was dagegen unternommen werden kann und muss, ist Thema im ersten Teil der Sendung. Im zweiten Teil begleiten wir dann Forscher in die eisige Kälte Sibiriens. Dort am Baikalsee sind sie mit riesigen Detektoren auf der Suche nach winzigen Teilchen, den sogenannten Neutrinos.
Lange Zeit haben die Außenstehenden eigentlich immer gesagt, das sind so ein paar etwas abseitige Leute, die die Wildnis lieben, aber das wird eigentlich nie was. Und tatsächlich ist es dann hier am Baikalsee zum ersten Mal gelungen, so einen Detektor stationär zu installieren. Das war sozusagen der erste Erfolg.
Das dritte Thema heute ist der Schwangerschaftsultraschall. Seit 50 Jahren gehört er zur medizinischen Routine, mit positiven wie negativen Folgen. Doch davon später. Das Jahr 2010 ist das Stichjahr. Bis dahin will die Weltgemeinschaft den Verlust der Artenvielfalt gebremst haben. So steht es in der Biodiversitätskonvention, die vor 16 Jahren am Erdgipfel in Rio ausgehandelt wurde. Doch seither wird vor allem eins – geredet, geredet und geredet. Bis gestern zum Beispiel auch wieder an der großen UN-Naturschutzkonferenz in Bonn, an der über 5000 Delegierte aus 190 Ländern teilgenommen haben. Was dabei für die bedrohten Tiere, Pflanzen und Ökosysteme herausgeschaut hat, das weiß Detlef Repen, Wissenschaftsredaktor beim Westdeutschen Rundfunk. Er hat die Konferenz vor Ort verfolgt. Ich habe vor der Sendung mit Detlef Repen gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie denn die Stimmung ist an einer solchen Monsterkonferenz.
Die Stimmung war die meiste Zeit eigentlich recht gut, auch wenn manche Verhandler sich bis 3 Uhr nachts treffen mussten hinter verschlossenen Türen. So hat zum Beispiel die schwedische Delegation oder ein schwedischer Minister und ein brasilianischer Botschafter, die haben jede Nacht bis 1-2 Uhr verbracht hinter verschlossenen Türen und haben darüber verhandelt, wie mit dem Thema Biospritanbau in Brasilien umgegangen werden soll. Aber es waren letzten Endes doch, auch wenn es wohl hinter den verschlossenen Türen Konflikte gab, alle ganz zufrieden, und besonders gelobt wurde, dass der deutsche Umweltminister Gabriel, der Gastgeber, die ganze Zeit wirklich anwesend war und damit ja die Konferenz auch stark beeinflusst hat. Das wurde hervorgehoben, weil es nicht selbstverständlich ist.
Es wurde viel geredet, also hinter geschlossenen Türen. Wie sieht denn die Bilanz aus von diesem vielen Reden?
Ja, das ist teils, teils. Ich würde da mal den Chef des UNO-Umweltprogramms, Achim Steiner, zitieren. Der hat gesagt, ich habe eigentlich 2 lachende Augen, aber auch 2 weinende Augen. Die 2 lachenden Augen sind, weil wir mehr erreicht haben, als wir vor einem Jahr noch für möglich gehalten haben. Und ich habe aber auch 2 weinende Augen, weil viel weniger erreicht worden, konkret erreicht worden ist, als wir für nötig gehalten haben, wir, die wir uns in diesen Dingen auskennen. Also dem Ziel bis 2010, den Verlust an Artenvielfalt zu reduzieren, ist diese Konferenz konkret nicht näher gekommen. Aber es sind Maßnahmen eingeleitet worden, die das vielleicht erreichen können.
Was sind denn jetzt die Erfolge bei solchen Maßnahmen oder welche sind die vielversprechendsten, auf die man sich jetzt hat einigen können in Bonn?
Ja, es sind vor allen Dingen mehr Schutzgebiete verabredet worden. In Schutzgebieten, das sind ja die Schatzkammern der Artenvielfalt. Dort kann sich die Artenvielfalt wirklich entwickeln. Dort wird sie erhalten. Und dort hat, muss man so sagen, die deutsche LifeWeb-Initiative wirklich für Furore gesorgt. Diese Initiative führt Flächenbesitzer, also zum Beispiel in Brasilien oder im Kongo oder in Indonesien, mit potenziellen, mit Geldgebern zusammen. Und die sollen dann zusammen diese Regenwälder schützen. Denn das können die Dritte Weltländer nicht. Das hat doch in allen Reden eine große Rolle gespielt. Man muss allerdings sagen, das ist eine Initiative, die Deutschland gestartet hat. Mehrere Industrieländer wollen da jetzt mit einsteigen. Viele Dritte Weltländer wollen Flächen anmelden. Also zum Beispiel der Kongo hat ein Gebiet angemeldet, das ist so groß wie die Schweiz. Aber es ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Das hätte man eigentlich auch irgendwann andermal im Jahr regeln können. Das hätte jetzt nicht hier in Bonn geregelt werden müssen. Dann die zweite Sache, es ist endlich soweit, dass Schutzgebiete auf dem offenen Meer eingerichtet werden können. Das gab es bisher nicht, weil es ja per se, also schon von vornherein, eben nicht in der Macht von einzelnen Staaten liegt, so etwas zu tun. Hier hat man jetzt Kriterien festgelegt, Jetzt können Staaten oder Staatengemeinschaften hingehen und das bei der UNO-Generalversammlung, die sind nämlich dafür zuständig, anmelden. Wir wollen das und das Gebiet haben. Und dann können diese Schutzgebiete auf dem offenen Meer außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer auch eingerichtet werden. Und noch ein Erfolg hier in Bonn ist erstmals mit dem sogenannten SUGDEF-Report der Wert der Natur beziffert worden. Der hat gesagt, also die Werte allein in den Schutzgebieten betragen ungefähr 30 Billionen Dollar. Das ist natürlich eine riesige Summe und will damit erreichen, dass die Menschen die Natur ja wirklich als Wert begreifen und nicht nur etwas, was man sowieso kostenlos bekommt und was man dann auch eben ausbeuten kann.
Es gibt also positive Nachrichten aus Bonn. Wie sieht es denn auf der Negativseite der Bilanz aus? Welche dringenden Probleme sind nicht gelöst worden oder nicht angegangen worden in Bonn?
Ja, ganz konkret ist es so, dass eigentlich jetzt keine einzige Tierart oder Pflanzenart vom Aussterben jetzt so konkret bewahrt wird. Es sterben ja pro Tag weltweit 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Also bei 12 Tagen Bonner Naturschutzkonferenz wären das 1800 Arten, die von der Oberfläche der Erde verschwinden. Es gibt jetzt keinen einzigen Beschluss, die das wirklich ganz konkret angehen würde. Von daher müsste man das wohl eher als Misserfolg werten. Dem ist nicht Einhalt geboten worden und der Biospritanbau, zum Beispiel in Brasilien, aber eben auch in Indonesien, der ja wieder Regenwaldgebiete und damit Artenvielfalt kostet, darüber ist zwar geredet worden, aber da gibt es keinerlei Beschluss zu, müsste man auch eher unter Misserfolge verbuchen.
Neben dem Biosprit hat ja im Vorfeld der Konferenz auch ein zweites Thema schon für viel Diskussion gesorgt, nämlich der Umgang mit den genetischen Ressourcen. Die sind ja vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern lokalisiert. Die Industrieländer hingegen wollen und können auch davon profitieren. Hat man denn jetzt da bei den genetischen Ressourcen endlich verbindliche Regelungen geschaffen?
Nein, man hat beschlossen, dass man Teile dieser Regelung verbindlich machen will. Und allein, dass man beschlossen hat, dass nicht alle Regelungen in so einem UN-Vertrag unverbindlich sein sollen oder Empfehlungen sein, sondern dass Teile davon völkerrechtlich verbindlich sein sollen, wird hier schon als Erfolg gefeiert, weil es große Gruppen, mächtige Gruppen gab, die da überhaupt nicht rangehen wollen. Mit genetischen Ressourcen ist ja gemeint, also zum Beispiel ein Pharmaunternehmen aus Europa geht hin nach Brasilien, findet dort Wirkstoffe, die es bisher nicht kannte, die gegen Hunger oder gegen Krebs helfen und nimmt die einfach mit, macht daraus ein Medikament, verdient damit viel Geld, aber die Einheimischen in Brasilien im Regenwald bekommen von diesem Profit nichts ab. Ja, und man hat jetzt beschlossen, dass eine solche Regelwerk denn am Schluss teilweise verbindlich sein soll und teilweise wohl auch nur Empfehlungen enthalten soll. Ein wirkliches Vertragswerk soll denn erst bei der nächsten Naturschutzkonferenz in 2010 beschlossen werden. Da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen, bevor wirklich dort ein Vertragswerk zustande kommt, dem Entwicklungsländer und die Industrieländer mit ihren Pharmaunternehmen zustimmen können.
Das war Detlef Repen mit einer Bilanz der UN-Naturschutzkonferenz in Bonn. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, man fühlt sie nicht. Und doch wird jeder Mensch in jeder Sekunde von mehr als 100.000 Milliarden Neutrinos durchquert. Neutrinos stammen aus dem Weltall und sind die flüchtigsten Elementarteilchen des Universums. Dementsprechend schwer ist es, sie nachzuweisen. Physiker versuchen es trotzdem, zum Beispiel im sibirischen Baikalsee. Dort betreiben sie ein Unterwasserteleskop für diese Geisterteilchen. Max Rauner berichtet von einem ungewöhnlichen Außenposten der Astrophysik.
Baustellenlärm auf dem Baikalsee. Männer in roten Thermoanzügen fräsen Löcher ins Eis. In der Nacht waren es minus 20 Grad. Nun wärmt von oben wenigstens die Sonne. Am Morgen sind die Männer mit einem klapprigen Kleinbus 4 Kilometer aufs Eis gefahren. Das Eis ist hier 1 Meter dick, darunter fast 1,5 Kilometer Wasser. Rostige Kräne lassen Stahlseile durch die Eislöcher in die Tiefe. Kostja Kunischew, ein Physiker vom Kernforschungszentrum Dubna, befestigt an einem der Seile eine Glaskugel mit Elektronik. Diese Glaskugeln sollen die Leuchtspuren der Neutrinos aufzeichnen.
We search for Cherenkov light from Wir suchen nach Cherenkov-Licht. Dieses Licht senden geladene Elementarteilchen aus, wenn sie durch das Wasser fliegen. Wenn ein Teilchen von unten nach oben fliegt, dann wissen wir, dass es beim Zusammenstoß von einem Neutrino und einem Wassermolekül erzeugt wurde. Denn nur Neutrinos können die Erde durchqueren. Dann zeichnen wir auf der Himmelskarte einen Punkt ein und können sagen, aus welcher Richtung es gekommen ist.
Neutrinos nennt man gerne auch Geisterteilchen, weil sie so schwer zu beobachten sind. Sie werden zum Beispiel von radioaktiven Atomen ausgesandt. Auch bei der Verschmelzung von Atomkernen im Inneren der Sonne oder bei Sternexplosionen werden Neutrinos frei. Weil sie so winzig sind und elektrisch neutral, fliegen sie durch Materie oder Staub im Weltall einfach hindurch. Und deshalb sind sie so interessant für die Astrophysik. Denn wer diese Neutrinos messen kann, der schaut direkt ins Innere von Sternen. Dieser Traum führte in den 80er Jahren russische und deutsche Physiker am Baikalsee zusammen. Christian Spiering vom Deutschen Teilchenforschungszentrum DESY hat das Neutrino-Teleskop schon zu DDR-Zeiten mit aufgebaut.
Lange Zeit haben die Außenstehenden eigentlich immer gesagt, das sind so ein paar etwas abseitige Leute, die die Wildnis lieben, aber das wird eigentlich nie was. Und tatsächlich ist es dann hier am Baikalsee zum ersten Mal gelungen, so einen Detektor stationär zu installieren. Das war sozusagen der erste Erfolg, der Machbarkeitsbeweis. Und der zweite Erfolg war dann, als wir wirklich Neutrinos nachgewiesen haben, also als wir zeigen konnten, dass dass wir diesen wenigen Neutrinos aus diese Nadel im Heuhaufen, dass wir die haben finden können.
Christian Spiering ist für eine Woche zu Besuch, um mit seinen Kollegen neue Forschungsergebnisse zu diskutieren. Die Physiker am Baikalsee haben Pionierarbeit geleistet. Nachdem es ihnen 1996 gelungen war, Neutrinos nachzuweisen, wurden noch größere Teleskope im Mittelmeer und im Eis des Südpols versenkt. Tief im Wasser oder Eis kommen kaum noch andere Elementarteilchen aus dem Kosmos an, die Messung sonst stören würden. Alle Geräte zusammen haben bisher einige tausend Neutrinos registriert. Allerdings verteilen sich diese gleichmäßig über die Himmelskarte. Die meisten stammen aus der Erdatmosphäre, wo sie durch den Zusammenprall von Protonen aus dem Kosmos mit Luftmolekülen entstanden sind. Interessanter wären Neutrinos aus Sternexplosionen. Doch von solchen Ereignissen fehlt immer noch jede Spur.
Ich denke, wir sind auch ziemlich dicht dran. Also mit den Detektoren, die eben etwa 100-mal so groß sind wie das Baikal-Teleskop, nämlich ein Kubikkilometer, da ist die Entdeckungschance sehr hoch. Ich habe früher mal gesagt, müsste mit dem Teufel zugehen, wenn man nichts sehen würde. Ganz so scharf würde ich es nicht mehr formulieren. Aber die Entdeckungschance ist zumindest sehr hoch und oder zumindest realistisch.
Am Nachmittag fährt Christian Spiering ein letztes Mal aufs Eis. Er wird sich in Zukunft ganz auf das große Neutrino-Teleskop am Südpol konzentrieren. Und er hofft, damit bald eine Sternexplosion zu entdecken. Wenn seine russischen Kollegen international konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen sie die Empfindlichkeit ihres Teleskops erhöhen. Pläne dafür gibt es schon. In 10 Jahren soll das Teleskop 100-mal größer sein als heute. Woher das Geld dafür kommen soll, ist ungewiss. Trotzdem lässt Kolja Budnjev von der Universität Irkutsk schon mal ein neues Testgerät ins Wasser. An der Motivation soll es jedenfalls nicht mangeln.
From one point of view, it is very hard work. Not everybody will like to work here.
Einerseits ist das hier eine verdammt harte Arbeit. 2 Monate auf dem Eis, das hält nicht jeder aus. Aber unter uns Physikern gibt es ein paar ziemlich ungewöhnliche Leute. Es geht nicht ums Geld. Das Gehalt ist sehr niedrig. Uns trägt der Geist des Baikalsees.
But spirit of Lake Baikal.
Erfolgreiche Teilchenjagd in der sibirischen Kälte. Das war ein Beitrag von Max Rauner. Und nun zu weiteren Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft und Technik. Frühe Gourmets. Urmenschenforscher attestieren unseren Vorfahren einen Hang zur Kunst des Kochens. Wissenschaftler der Harvard-Universität sind überzeugt, dass Urmenschen bereits vor 1,6 Millionen Jahren wild aufgekochte Kost waren, viel früher als bisher angenommen. Neben Bodenproben dienten den US-Forschern Tests mit unseren nächsten Verwandten als Beweis, den Menschenaffen. Hätten Gorillas, Orang-Utans oder Bonobos und Schimpansen die Wahl zwischen Rohkost und gekochtem Gemüse, griffen die Affen mit Vorliebe zu Letzterem. Und wenn Menschenaffen lieber Gegartes als Rohes essen, dann dürfe man diese Vorliebe bestimmt auch unseren Vorfahren unterstellen. Doch diese Theorie vom menschlichen Urkoch provoziert. Die Theorie, so Kritiker, beruhe auf äußerst dürftigen Grundlagen. Die kulinarischen Vorlieben der Urmenschen ließen sich mit dieser Instant-Koch-Theorie kaum beweisen. Eiskalte Schatzkammer. Die Arktis im hohen Norden weckt immer mehr Begehrlichkeiten, denn Wissenschaftler vermuten dort große Mengen an Öl und Gas. Außerdem entstehen durch die Klimaerwärmung neue, kürzere Schiffsrouten am Nordpol vorbei. Seit einiger Zeit steigen deshalb die Spannungen unter den 5 Anrainerstaaten. Wer hat welche Rechte, wem gehört welches Stück des Nordpolarmeers? Diese Woche nun trafen sich die Minister von Dänemark, Norwegen, Kanada, Russland und den USA. Das Resultat? Man wolle besser zusammenarbeiten. Zuerst einmal wolle man nun Forschungsdaten sammeln. Die Daten sollen dann Aufschluss darüber geben, welche Meeresgebiete, rein geologisch gesehen, zu welchem Land gehören. Dazu müssen nun die Gesteinsformationen am Meeresgrund genauer untersucht werden. Rätsel Stonehenge. Der mysteriöse Steinkreis in England beschäftigte schon Generationen von Archäologen. Seit einigen Jahren wird nun wieder intensiv geforscht, mit Geldern der amerikanischen National Geographic Society. Die neuesten Resultate dieser Forschungen deuten darauf hin, dass Begräbnisse wohl eine größere Rolle gespielt haben als bisher gedacht. Man ging bisher davon aus, dass die letzten Begräbnisse lange vor dem Errichten des Kreises stattgefunden hätten. Doch nun zeigen neue Datierungen, dass auch später noch Menschen in Stonehenge beerdigt wurden. Bis zu 240 Personen hätten an der Stelle wohl ihre letzte Ruhestätte gefunden, sagte ein Forscher der Universität von Sheffield diese Woche an einer Pressekonferenz. Sie hören Wissenschaft RS2, Ihr Fenster in die Welt der Forschung. Das Kind sehen, bevor es auf der Welt ist. Der Ultraschall macht es möglich und zeichnet immer detailliertere Bilder aus dem Bauch werdender Mütter. Die Idee, Ultraschall bei Schwangeren einzusetzen, kam in der Medizin vor genau 50 Jahren auf, und zwar in einem Artikel im Fachblatt The Lancet. Wie diese Technik die Versorgung von Schwangeren seither verändert hat und welche Schattenseiten damit einhergegangen sind, das wollte Redaktor Patrick Tschudin wissen von Roland Zimmermann. Der Mediziner leitet die Klinik für Geburtshilfe am Unispital Zürich. Als erstes hat Patrick Tschudin gefragt, was denn die zentrale Neuerung war, die der Ultraschall der Geburtshilfe brachte.
Der Ultraschall hat uns plötzlich Einblick in eine Welt erlaubt, die vorher einfach von außen betrachtet sehr, sehr schwierig entdeckbar war. Man konnte mit den Händen den Bauch abtasten, man hat natürlich das Kind gespürt, das Köpfchen, die sehr guten Hände unserer Vorvorgenerationen ärzten, hat auch kleine Teile von großen Teilen unterscheiden können. Wir sind heute so ein bisschen faul geworden im Ertasten des Bauches und verlassen uns dann natürlich sehr schnell auf den Ultraschall. Aber was das Kind tatsächlich drin macht, wie es ihm geht, wie es wächst, wie viel Fruchtwasser es hat, wo die Plazenta liegt und viele andere Dinge, ob es 2 oder 3 oder 4 Kinder sind in diesem Bauch, das ist echt mit Ultraschall natürlich heute ein, nicht immer ein Kinderspiel, aber viel einfacher, und früher war das einfach schlichtweg undenkbar.
Was gilt heutzutage als das Nonplusultra? Was können die leistungsfähigsten Geräte?
Die leistungsfähigsten Geräte haben hauptsächlich in der Auflösung von ganz kleinen Strukturen ganz enorme Fortschritte gebracht. Für die Mutter selber oder für die ganze Familie, die mit den neueren Entwicklungen mit 3D und 4D-Ultraschall dann plötzlich auch das Kind in der Oberfläche sieht oder mit einem sogenannten Skelett-Ultraschall plötzlich das ganze Skelett zur Darstellung kommt und die Weichteile wie degradiert erscheinen, dann ist das natürlich für einen Laien viel, viel verständlicher, was bei einem Kind tatsächlich, wie das aussieht. Und wir sind, wenn das Kind gut mitmacht und wir auch genügend Kontrast haben, zum Beispiel vor dem Gesicht, in der Lage, der Mutter ein perfektes kindliches Gesicht ihr lange vor der Geburt schon zu präsentieren.
Ist das sinnvoll?
Ich denke ja. Also wenn ich sehe, wie viele weltweit heute Baby-Ultraschall anbieten. Wenn ich sehe, wie die Nachfrage nach solchem Baby-Watching steigt, dann denke ich schon, dass da ein Bedürfnis in der Bevölkerung da ist.
Es zeugt dann vielleicht von einer gewissen Ungeduld. Ich meine, hat dann auch die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre das Kind vor sich? Kann er nicht die paar Wochen noch warten?
Ja, wer zieht nicht gerne am Gras, um es etwas schneller wachsen zu sehen? Ich glaube, das ist was Urmenschliches. Ich glaube, für das muss man Verständnis haben.
Wenn die Möglichkeiten des Ultraschalls immer besser werden, verlassen sich natürlich die Schwangeren je länger, je mehr auch darauf, dass damit ganz sicher alles erkannt wird. Ist das nicht eine trügerische Sicherheit, in der sich da die Schwangeren je länger, je mehr wiegen?
Ja, ich glaube, das ist auch eines der ganz zentralen Punkte bei der Information zu Ultraschall, die jeder Schwangeren klar gemacht werden muss. Die Medien, die zeigen heute die besten Bilder der besten Experten mit den besten Geräten in den besten Situationen, wo das Kind ganz ruhig ist. Und das erweckt den Anschein, dass heute alles machbar ist. Und das ist es eben nicht. Und deshalb haben wir auch zum Beispiel in der Broschüre, die wir den Schwangeren bei uns abgeben, haben wir drin, so im Frage-Antwort-Stil, so die Frage, kann ich davon ausgehen, dass mein Kind gesund ist, wenn der Ultraschall normal ausfällt? Und die Antwort ist ganz fett und ganz klar, nein. Es gibt keine Garantie, dass das Kind gesund ist. Erstens mal, es kann etwas haben, was im Ultraschall gar nicht sichtbar ist, was sich einfach in der äußeren oder inneren Gestalt nicht äußert. Aber es kann auch etwas haben, was man einfach nicht gesehen hat, weil nicht immer alles sichtbar ist.
Wie sicher ist Ultraschall?
Jetzt muss ich das differenzieren. Man kann über die physikalische Sicherheit sprechen. Also macht Ultraschall durch die Schallwellen irgendetwas im Sinne eines Schadens beim Kind? Und ich denke, nach 50 Jahren Ultraschallanwendung in der Geburtshilfe kann man diese Frage klar mit Nein beantworten. Es gibt aber noch einen anderen möglichen Schaden, eben nicht den physikalischen Schaden, sondern ich sage jetzt, wenn ein Arzt bei einem Kind meint, im Ultraschall irgendein Problem festgestellt zu haben, dann wird diese Mutter Angst haben. Und wenn die Diagnose stimmt, dann hat die Mutter sich zu Recht Sorgen gemacht um den Gesundheitszustand des Kindes. Und dann sind die Maßnahmen, die man wahrscheinlich dann ergriffen hat, auch gerechtfertigt. Aber es gibt, wie in der Medizin und wie in allen anderen Gebieten der Welt, gibt es Fehldiagnosen, es gibt Fehleinschätzungen. Und Ultraschall beim ungeborenen Kind ist wesentlich schwieriger als vielleicht ein Röntgenbild bei einem Gesunden, der ruhig sitzen und stehen kann. Hier braucht es entsprechend ein Training der Leute, die Ultraschall durchführen, eine hohe Professionalität, um die Anzahl von Frauen, die wir mit Fehldiagnosen verunsichern, möglichst klein zu halten.
Ein bisschen ein problematischeres Thema. Der Ultraschall hat ja auch ermöglicht, relativ früh das Geschlecht zu bestimmen. Und es gibt zwei große Länder auf der Welt, wo das massive Konsequenzen hatte auf den Anteil der geborenen Mädchen, nämlich Indien und China. Wie stellen Sie sich dazu?
Ich denke, außer Indien und China gibt es nicht sehr viele Länder, wo die sehr frühe kindliche Geschlechtsbestimmung mit der Absicht, wenn es, ich sage mal neutral, das falsche Geschlecht ist, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, hat eigentlich keine große Bedeutung. Eigentlich keine, in der Schweiz sicher nicht. Es ist auch, abgesehen davon, nicht erlaubt, das Geschlecht mitzuteilen, auch in genetischen Untersuchungen nicht, wenn man herausspürt, dass das Paar wirklich dann vielleicht zum Mittel des Schwangerschaftsabbruches greifen würde. Anders ist es sicher in Indien und China, da möchte ich mich nicht eines Urteils dreisten. Ich denke, das ist ein Generationenproblem. Wenn die Inder merken, dass sich Männer alleine nicht fortpflanzen können, wird plötzlich der Stellenwert von Mädchen eine, zwei Generationen später immens steigen. Also ich denke, wir müssen Indien nochmals 20, 30 Jahre Zeit geben.
1980, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wurde Ultraschall in Indien und China niederschwellig zugänglich und prompt brach der Anteil der Mädchen massiv ein und stieg auch nicht nach 1995, als es offiziell verboten wurde.
Klar, aus unserer Tradition her ist es falsch und verwerflich, ohne Zweifel. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt Verständnis für Indien hätte, das wäre auch falsch, aber ich habe Mühe, jetzt einfach ein Pauschalurteil über Indien oder China. Auch in China wird das anders werden, da bin ich überzeugt. Aber es wird wahrscheinlich, und da haben Sie recht, noch vielen Mädchen in den nächsten 15 Jahren nicht helfen. Ja.
Das war der Mediziner Roland Zimmermann über den Gebrauch von Ultraschall in der Schwangerschaft. Und das war's für heute von Wissenschaft DRS2. Wir melden uns wieder nächsten Samstag, wie immer, kurz nach 12:30 auf DRS2. Die heutige Ausgabe gibt's zum Nachhören in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS4 oder auf dem Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren. Verantwortlich für diese Sendung war Christian Heuss. Am Mikrofon war Odette Frey.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.